Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Und wir sind wieder hier, um über die Nachrichten aus der Anime-Welt zu reden. Die Neuankündigung, die wir zahlreiche dabei haben, nur wenige davon tatsächlich, Sequels heute. Und einige Manga-News, die wir am Ende interessanterweise haben. Sowie natürlich, es ist heute an dem Tag, wo dieser Podcast rauskommt, der 31.07. Das bedeutet, es gibt eine Monatsvorschau auf den August.
Boah, dicker Brocken.
Ja, bevor wir aber zu all dem kommen, schauen wir erstmal auf die Nachrichten aus Deutschland, beziehungsweise die uns auch betreffen. So wäre das nämlich im Fall von Gintama The Movie 2026 Yoshiwara in Flames. Den hat sich nämlich Netflix aus irgendeinem Grund gesichert. Schon am 27. August kann man sich den aktuellsten Gintama-Kinofilm angucken, der Anfang des Jahres in den japanischen Kinos gelaufen ist und die Episoden 139 bis 146 zusammenfasst, beziehungsweise zusammenschneidet und auch teilweise mit neuen Szenen beschmückt.
Jo, neuer Film, alte Geschichte, Gintama ist schon eine Weile vorbei, aber trotzdem lustig, sehr viel Action.
Ja, macht immer noch Geld offensichtlich.
Jo.
Und was auch niemals da mal aufhören wird, Geld zu machen, ist Dragon Ball, denn jetzt haben wir einen Sender und einen Termin für Dragon Ball Daima und dessen deutsche Synchro. Von der wussten wir bisher, dass sie kommen wird, wir wussten aber noch nicht wann und wo. Und jetzt hat RTL per Presse mitgegeben, dass sie sich die Rechte an Dragon Ball Daima gesichert haben und in Zukunft auf Togo Plus die Serie im Spätsommer ausstrahlen werden, sowie auch bereits ab September dann die Serie auf RTL Plus aufrufbar sein wird, dann eben auch mit deutscher Synchro.
Jo, da kommen irgendwie Erinnerungen vor. Das Original Dragon Ball lief auf RTL 2 zum ersten Mal in Deutschland. 1999 war damals schon ein bisschen spät. Hier haben sie jetzt nicht so lange warten müssen, bis auf Daima, ne?
Ja, das stimmt. Und ansonsten haben wir auch noch was anderes aus Deutschland für euch, was ihr demnächst kaufen könnt. Das ist nämlich die Werbung, die wir heute für euch haben. Denn Hardball Films bringt ganz neu raus. Zum ersten Mal in Deutschland auf Blu-ray.
Das ist ganz wichtig. Das ist ganz mit TZ. Das ist nicht das Federvieh. Das ist auch nicht die ganze Schokolade, die du essen sollst. Nein, nicht die ganze.
Es ist auch nicht der französische Regisseur.
Nein, auch nicht. Es ist ein brutaler Science-Fiction-Thriller. Yes.
Oh ja, ganz. Ich meine, 2003 oder 2004 ist die Anime-Serie zum ersten Mal gelaufen, damals von Studio Gonzo.
Yes.
Und ja, ist dann auch in Deutschland, ich glaube, relativ erfolgreich gewesen. Ist ja eines, ich meine, es hat Gewalt, es hat Titten. Natürlich ist es in Deutschland erfolgreich. Und war jetzt aber schon länger nicht mehr im Handel und war auch bisher eben noch nicht auf Blu-ray erhältlich. Wer sich das aber ins Regal stellen möchte, kann das ab dem 2. Oktober. Da veröffentlicht Hardball Films eine Collector's Edition von Guns, die für 130 Euro rauskommt und einige Extras mit sich bringt, wie eben auch eine schwarze Kugel, die dem Guns-Objekt nachempfunden ist, sowie Art Cards, wo natürlich die weiblichen Hauptfiguren aus der Serie in knapper Bekleidung drauf zu sehen sind, wie auch ein schönes Poster. Und auch exklusiv vom Hardball-Shop gibt es einen Acrylaufständer mit der weiblichen Hauptfigur.
Ja, ja, das ist nur für die Vorbesteller. Das ist die Kay. Das ist das Mädel, das von diesem Guns-Laser da so aufgebohrt wird in Scheibchen, als würde man einen Mensch mit 3D-Drucker erstellen. Das ist ein bekanntes Bild, das kennt man vielleicht noch. Sie darf man nicht verwechseln mit dem Held, der auch Kay heißt, der ehrlich gesagt ein kleiner Egoist ist und nur durch Zufall da in den ganzen Müll reingekommen ist, weil sein Freund einem Obdachlosen helfen wollte, der auf die Gleise gefallen ist in der U-Bahn. Er wollte eigentlich nichts mit zu tun haben, aber irgendwie reißt es ihn doch mit und er geht runter, um denen zu helfen und puff, werden sie alle vom Zug umgefahren. Jetzt sind sie tot, aber auf einmal wachen sie wieder auf in einem Raum mit dieser schwarzen Kugel und einer Menge anderen Leute und sie sind jetzt gezwungen, gegen Aliens zu kämpfen.
Ja, das Ganze resultiert eben in jeder Menge Gewalt und auch einige nackte Haut, die man zu sehen bekommt. Denn unser lieber Oku Hiroya ist ein kleiner Provokant.
Ja.
Ja, da hat man sich ebenfalls auch in der Anime-Adaption nicht zurückgehalten, die auch interessanterweise eine der letzten Regiearbeiten von Ichiro Itano gewesen ist, also dem Gründer des legendären Itano-Zirkus.
Ja.
Eine Art und Weise, wie Raketen fliegen.
Naja, der hat sehr viel Einfluss gehabt auf Animes und den Stil, wie sie gemacht werden. Angefangen mit dem alten Gundam, dann Macross. Und der hat drei Vorlieben. Explosionen, viele Raketen und Splatter. Und das kann er hier ausleben, das Splattern.
Oh ja. Also, wer ganz wiedererleben möchte oder bisher sich noch gar nicht angeschaut hat, kann das dann ab 2. Oktober in einer schönen Collector's Edition für 130 Euro mit einigen spannenden Extras, die teilweise exklusiv im Hardball-Films-Shop zu haben sind. Werbung Ende. Wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen.
Jawohl.
Und fangen an mit Studio Cabana. Ist ein Manga, der eine Anime-Adaption bekommen soll, wie Kadokawa uns verlauten ließ. Im nächstes Jahr wird ein TV-Anime und ist, ja, eine Shoujo-Romanze eben, ein Highschool-Mädel und ein Delinquent, die durch Musik zusammenfinden.
Ich wollte gerade schon sagen, Cabana, es erinnert mich irgend an ein Lied.
Ich weiß gerade auch nicht mehr, woher es kommt, aber als ich das gesehen hatte, dachte ich auch so, ja, irgendwas klingelt da.
Oder ist das eine Band? Copacabana?
Ja. Ich glaube, ist das nicht irgendein Strand auch oder so, ein spezieller oder so?
Anscheinend gibt es da mehr. Ich habe gerade nachgegoogelt. Ja. Aber auf jeden Fall lustiger Titel, mal was anderes.
Ja, kann man sich auch irgendwie nicht so direkt drunter vorstellen, was das ist, so als Titel. Ja. Aber ist recht simpel, also ist einfach zu merken. Ja, wie gesagt, 2027 soll die Anime-Adaption rauskommen. Wird gemacht bei Studio Juvenich. Ist noch ein recht neues Studio, die in der letzten Saison Kusunoki's Garden of Gods animiert haben.
Jo.
Unter der Regie von Shinichiro Ushijima, dem Regisseur von I Want to Eat Your Pancreas. Also.
Alles klar.
Ja, ich bin ja für Musik und Musik-Anime sehr zu haben. Wenn das also in eine Musikrichtung einschlägt, die mir auch gefallen sollte, bin ich dabei.
Sieht auf jeden Fall ein bisschen ernster aus. Die Designs sind nicht so typisch Shoujo. Also so nicht so lange, feingliedrige Arme und Finger oder so. Ein bisschen vielleicht, aber eher nicht.
Ja. Dann haben wir Kusunokis Flunking Her High School Glow Up. Ein Manga, der eine TV-Anime-Adaption bekommen soll, und zwar von den Studios Passione und Hayabusa. Und da haben wir auch direkt einen Trailer mit dazu bekommen. Und ja, das ist auch eine recht einfache Rom-Com. Unsere beiden Hauptfiguren waren ja ziemliche Außenseiter in der Mittelschule und haben sich darüber angefreundet und versuchen jetzt beide in der Highschool ihr großes Glow-Up zu haben. Und während der Junge das ganz gut hinkriegt, hat sie ein Problem mit sozialen Kontakten und versucht, Hilfe bei ihrem alten Kindheitsfreund zu helfen, der aber eine schon Phobie hat vor schönen Mädchen.
Also, ne, wenn ich in die Oberschule komme, dann verwandle ich mich, bin ein ganz neuer Mensch. Das ist natürlich mit Arbeit verbunden, aber das schöne Mädchen, das hat sie schon mal rausgekehrt, sonst würde er nicht so reagieren.
Ja, also Trailer ist ganz nett eigentlich gemacht, so sieht hübsch aus, ist gut gezeichnet und animiert, sind ein paar lustige Szenen auch drin. Da ist jetzt nichts direkt, was mich so vom Hocker haut, aber kann vielleicht was werden. Ich kenne jetzt den Manga eben nicht. Regie ist hier ein Regiedebüt mit Midori Yui, hat aber vorher als Animator und Episodenregie bei zahlreichen Serien zuvor gearbeitet. Und zum Beispiel bei Ufotable Tokushima angefangen und da halt an ein paar Ufotable Sachen dran gearbeitet.
Hm, ja, lustig. Hat auch bei Carol and Tuesday mitgemacht und Asteroid in Love. Also, ja.
Ja. Sieht auf jeden Fall erstmal nett aus. Dafür haben wir noch kein Datum, aber es wird ja wahrscheinlich dann irgendwann nächstes Jahr sein.
Jo.
Dann haben wir auch für nächstes Jahr Because I, the true saint, was banished, that country is done for.
Jo, dann wissen wir schon alles. Komm ich weiter hin.
Ist auch ein bisschen, ich finde, ein bisschen holpriger Titel. Wegen den ganzen Kommas. Aber ja, ist eine Light Novel, die eine Anime-Adaption bekommen soll fürs japanische Fernsehen, die nächstes Jahr ausgestrahlt werden soll. Hier haben wir noch keinen Trailer, aber Staff, nämlich arbeitet Tsumugi Akta Anime Lab dran, die auch das recht interessante Meiji Gekken 1874 für Crunchyroll produziert hatten. Die Regie ist Tsukasa Sakurai, was ich meine auch wieder Regiedebüt ist. Nee, ich sehe hier einen Film. Ach stimmt, das hatte ich vorhin nachgeguckt. Das war, die Person hatte bereits 2021 einen Anime-Film für Anime no Tane Regie geführt.
Ah, die aufschreibenden Künstler und Talente.
Ja. Ja, hier haben wir halt die Geschichte von einer Saint, die super toll ist und ja, die Monster vertreiben kann, ihres Königreiches, in dem sie lebt und alles ist, wie gesagt, spitze. Und dann kommt aber irgendwann eine andere Saint, die ja gar keine echte Saint ist, gar keine echte Heilige, sondern sich nur als eine ausgibt und dann meint die Protagonistin, wäre aber die Fakerin und dann wird sie auf einmal von allen verstoßen und rausgeschmissen. Dann geht sie zum Nachbarskönigreich und wollte eigentlich ein normales Leben starten, aber trifft dort auch direkt natürlich auf den Kronprinzen.
Du, es ist schrecklich. Wir hatten schon genug von der Sorte und in der jetzigen Saison läuft exakt dieselbe Geschichte. Aber wirklich eins zu eins dieselbe Geschichte, dieselbe Handlungsstränge und all den Unsinn. Ah.
Ja, wer davon nicht genug gekriegen kann, bekommt sein nächstes Futter, also auch noch nächstes Jahr.
Jo.
Dann haben wir wieder was ganz anderes und auch Besonderes, denn wir haben einen neuen Gundam-Anime. Und ich bin jedes Mal etwas nervös und erstaunt und erfreut, wenn wir hier über einen neuen Gundam-Anime reden können. Dieses Mal ist es Mobile Suit Gundam RG Xarx Zero.
Okay, ja. Also, hier ist die Tradition mittlerweile, schreckliche Namen zu benutzen. Ne? Okay, aber G-Quax war richtig toll, also will ich es Ihnen nicht sofort hier böse nehmen.
Ja, und wir haben auch sehr interessanten Staff hier hinten dran, denn das wird nicht einfach bei Sunrise animiert, sondern wir haben jetzt die zweite Serie, die nicht bei Sunrise selbst gemacht wird. Dieses Mal ist es Solar Animation, das Studio von Kenji Kamiyama, der eben auch Regie führen wird.
Oho.
Ja. Und Kenji Kamiyama kennt man sicherlich als den Regisseur von Ghost in the Shell Standalone Complex.
Ja, und ein paar anderen guten Sachen, wie Guardian Spirit hieß es?
War er Guardian of the Spirit? War das nicht sein Kumpel, sein Kollege?
Jetzt muss ich nochmal nachgucken, weil ich glaube, ich habe das falsch. Doch, das war er.
Oh, okay. Der wird hier Regie führen, auch das Drehbuch ist interessant, das wird geschrieben von To Enjo, ist ein Science-Fiction-Autor, ein japanischer, der jetzt auch schon in Anime seine Finger ein bisschen drin hatte, zum Beispiel das Drehbuch für Godzilla Singular Point geschrieben hatte, den Anime von Bones and Orange, und in der aktuellen Saison das Drehbuch für die neue Ghost in the Shell-Serie geschrieben hat.
Jo, also okay, es ist sehr spannend. Und die machen irgendwie sehr, sehr langes Vorschauvideo. Doch ich weiß gar nicht, ob da irgendwas drin ist vom Neuen.
Ja, in diesem Video, was eine Präsentation ist, die sie auf der Comic-Con San Diego gehalten haben, da ist auch ein Trailer drin versteckt, so ab der ersten Minute ungefähr, wo man den Anime in Präsentation sieht für so eine Minute. Und ja, er hat, wie man es von Sola und Kamiyama mittlerweile erwarten würde, recht viel CGI. Also die Mechs sind hier alle wieder CGI und sehr viele CGI-Hintergründe, die verwendet werden. Sind aber auch viele sehr schöne handgezeichnete Figuren, Menschen. Da bleiben wir alle beim Handgezeichneten. Generell macht es einen guten Eindruck.
Ja, der Gundam ist ein kleines bisschen zu cool. Mit seinem zerfletterten Mantel, der im Wind weht. Seinem einen Arm, der aussieht, als hätte er ihn von einem Evangelion-Kaiju geklaut. Und der andere Arm in Bandagen. Voll der postapokalyptische Söldnerkrieger oder sonst was.
Ja. Ja, aber es sind recht Szenen-Designs auch hier. Also die Figuren wirken alle deutlich erwachsener und proportional menschlicher so.
Jo, jo.
Und die Character-Designs kommen von jemandem namens Stato. Da habe ich nicht wirklich herausfinden können, wer das ist. Ist aber auch interessant, wer die Mecha-Designs macht. Das ist nämlich Ichi Shimizu, der Mangaka von Line Barrels of Iron oder auch einer von dem Duo von dem Ultraman-Manga, den Kamiyama dann ja auch eine Anime-Adaption spendiert hat.
Okay, dann treffen sich Leute, die sich kennen und das könnte lustig werden.
Ja, Musik kommt von Go Shina. Den hatten wir zuletzt auch schon bei irgendwas anderem, wo er die Musik jetzt macht, irgendwas anderes Neues. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Das war im letzten oder vorletzten Podcast?
Das war im letzten Podcast.
Ja, kannst dich jetzt auch nicht direkt dran erinnern, ne? Nee. Aber ja, ist trotzdem jemand, dessen Soundtracks ich sehr gerne mag. Ich meine, die meisten werden ihn heutzutage für Demon Slayer kennen, was ich persönlich seinen langweiligsten Soundtrack finde. Kyosu Giga, My Beloved. Da freue ich mich, dass er sich hier austoben darf und was anderes als Demon Slayer wieder machen darf. Und auch sonst, so was dieses Projekt darstellt, ist auch eben interessant. Denn dieses RG, das ist jetzt quasi ein neues Gundam-Universum. Und das wird auch ein richtiges Multimedia-Franchise. Denn das Gundam Rogue Orbit, was ja bei dem Summer Game Fest angekündigt worden ist, spielt im selben Universum. Das heißt, dieser Anime hier ist der zweite Gundam-Anime überhaupt, den wir haben, in dem es eine Alien-Invasion gibt.
Oh, okay. Jo, ja, lustig. Ich habe noch mal nachgeguckt, wo der Go Shina dabei war. Es war Tiny Metal.
Genau.
Der Anime zum Taktikspiel.
Richtig, richtig. Aber ja, also, ich bin, wie immer, also sehr gespannt. Für Gundam bin ich immer zu haben. Wir sind jetzt hier halt mitten in der Apokalypse drin, wo unser neuer Protagonist Rei Azumi immer noch das Rei vorne dran,
jo,
jetzt eben versucht, die Welt vor der Alien-Invasion zu befreien. Ist ein bisschen schade, dass wenn das schon im gleichen Universum spielt wie jetzt Rogue Orbit, so sehr ich natürlich Go Shina liebe und mich da auch so auf seine Musik freue, aber ein Anime mit dem Soundtrack von Mick Gordon wäre schon sehr lustig.
Ja. Ja. Vielleicht macht das irgendein Fan. Schauen wir mal.
Ja, bin mal sehr gespannt, wann wir das letzten Endes zu sehen bekommen werden. Ich meine, wir haben ja jetzt den Trailer und alles. Irgendwann nächstes Jahr eben. Mhm. Das kann noch so lange sein wie theoretisch Dezember nächsten Jahres. Hoffen wir mal, wir müssen nicht so lange warten. Ich möchte das in meine Finger bekommen.
Ja, ich glaube aber auch, das kommt recht flott, weil Gundam ist eine Marke, da wollen sie richtig klotzen.
Ja, aber es zeigt jetzt auch weiter, dass Bandai da auf jeden Fall einen gewissen Strategiewechsel auch gefahren ist, jetzt mit der Art und Weise, wie sie Gundam produzieren, dass sie das halt jetzt bereit sind, an andere Studios abzugeben. Und wir hatten jetzt ein G-Quax, was dann halt bei Kara gemacht worden ist, auch schon bei einem legendären Team. Mhm. Und jetzt haben wir es bei Solar Animation, was ja von einem ebenfalls legendären Team gemacht wird. Also geil, 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 was man da theoretisch noch alles machen könnte.
Oh ja, wenn Science Sarah wieder Zeit hat, dann gibt den auch einen Gundam.
Oder Trigger.
Oder Trigger, oh ja.
Dann auch eine weitere alte legendäre Marke kehrt zurück mit Galaxy Express 999.
Wow.
Toei hat nämlich angekündigt, einen neuen Film von Galaxy Express 999 zu machen, und zwar mit einem Drehbuch von Rintaro.
Ha! Rintaro ist wieder irgendwie aus der Versenkung hervorgekommen, ha?
Ja, er hat letztens gesagt irgendwie, das glaube ich, dieser, als der Kurzfilm endlich, den er letztens gemacht hat, dann endlich mal kostenlos auf YouTube zu sehen war.
Ja.
Als wir das in den News hatten, da meinte ich so, das ist jetzt wahrscheinlich der letzte Anime von Rintaro, den wir gesehen haben. Und dann, wenige Wochen später, kommt ein neuer.
Jo, soll mir recht sein. Gib Gas.
Ja, also interessant. Also es klingt jetzt erstmal nicht so, dass er Regie führen wird, sondern halt eben nur das Drehbuch schreibt.
Mhm.
Ja, ich meine, Rintaro ist mit dem Franchise natürlich sehr vertraut, hat die alte Serie Regie geführt, mehrere Filme und OVAs dazu. Ist cool, dass er da auch nochmal jetzt irgendwie in seinen 80ern nochmal einen neuen Film dazu machen kann.
Ja, das hätte ich aber nicht erwartet. Na, ich weiß, das Leiji Matsumoto-Universum wird wahrscheinlich lange noch leben, nicht sterben. Aber dass 3-9 jetzt zuerst wiederkommt, ja, okay. Soll mir recht sein.
Dann haben wir Mi-chan and Miss Yamada. Ein Manga, der einen Anime in 2027 bekommen soll. Da haben wir nur einen kleinen Teaser, der uns nur das Poster zeigt. Hier haben wir auch noch keinen Staff oder so, der uns mitgegeben wird, welche diese Adaption letztlich machen werden. Weil ich das mitgekriegt habe, ist der Manga ein wenig, ja, provokant. Er spielt in Shinjuku und wir sehen ja auch das Tor von Kamurocho, zumindest in diesem Poster. Ich hab grad das Richtige gesagt. Kamurocho? Nee, Kabukicho. Fuck, Yakuza.
Ja, beides Vergnügungsviertel, glaube ich.
Ja, unsere Protagonistin ist Studentin bei Tag und Hostess bei Nacht und findet eines Tages ein junges Mädchen, die nicht lesen und nicht schreiben kann, und versucht sie quasi aufzuziehen. Ja, so wie gesagt, es scheint irgendwie große Tragödien sich irgendwie im Manga zu verlaufen. Also alle Figuren passieren irgendwie schreckliche Dinge oder so. Ist zumindest, was ich gehört habe.
Ja, und wenn ich die Inhaltsangabe richtig verstehe, ist das Mädel auch schon erwachsen und arbeitet auch im Rotlichtviertel als Hostess, aber ist halt irgendwie andersweitig, nicht so weit voran.
Ja, ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, eben weil sie auch so extrem jung gezeichnet ist.
Ja, sowieso, das Design gibt einem nicht den Eindruck, als würde es ein schweres Drama sein, sondern irgendwas Moe-mäßiges, was Niedliches. Mm,
aber das ist wahrscheinlich die absichtliche Fehlleitung hier.
Ja,
mal gucken. Ich meine, mit so einem Setting könnte man natürlich alles Mögliche erzählen, auch Sachen, die Anime vor allem nicht erzählen, häufig. Keine Ahnung, wenn das eine Dame ist, die als Hostess arbeitet, aber weder lesen noch schreiben kann, ist es vielleicht irgendwie eine, die illegal hier ist oder sowas, keine Ahnung.
Ui, das wäre natürlich interessant, wenn sie mehr Gesellschaftskritik und Zeugs reinschmeißen, was ein bisschen brisanter ist.
Jo, 2027 können wir das dann betrachten. Dann bekommt eine Visual Novel von Yuzusoft zum ersten Mal eine Anime-Adaption. Denn Yuzusoft hat gerade letztes Wochenende ihr Songfest 2026 gehabt, wo viele Songs und so weiter aus deren Spielen performt worden sind. Und da haben sie angekündigt, dass ihr Spiel Senren Banka zum 10-jährigen Jubiläum, beziehungsweise jetzt zum 10-jährigen Jubiläum haben sie das angekündigt, dass es nächstes Jahr einen Anime bekommen wird. Die Spiele von Yuzusoft sind halt alles Eroke.
Jo.
Also männlicher Protagonist, der sich durch einen Haufen weibliche Figuren durchknallen kann. Wir haben jetzt auch nur von Yuzusoft einen kleinen Teaser über Twitter bekommen, wo halt zumindest ein paar Sachen interessant dran sind. A, dass die Hauptfiguren, die Sprecherin der Hauptfiguren alle unter ihren Pseudonymen für Edoges gecredited werden und nicht unter ihren eigentlichen Namen. B, ist am Ende des Teasers die Copyright-Notice, steht halt sowohl Yuzusoft als auch Yunus Inc., die Besitzer von Yuzusoft, und ganz an der Seite WWWave.
Okay, ja, machen sie halt eine Serie für Erwachsene.
Ja.
Dann ist das nicht die Sorte von Visual Novel, die ohne ihr Würze auskommt. Ne?
Vielleicht wäre es das, ich weiß es halt nicht unbedingt. Ich habe die jetzt auch nicht wirklich gespielt, ich habe nur ein paar Screenshots von den Spielen mir vorhin angeguckt. Die haben alle sehr ähnliche Character-Designs, die mich persönlich auch nicht wirklich ansprechen, weil es alles sehr moe ist.
Na jo.
Ja, hier im Setting von Zenren Banka haben wir unseren Protagonisten, der ja zu einer Stadt kommt, die ziemlich abgelegen ist und deswegen jetzt aber gerade zu so einem Tourismusziel wird. Und unser Protagonist hat sich gedacht, er könnte das heilige Schwert aus dem Stein ziehen, was es dort im Dorf gibt, und macht es dabei aber aus Versehen kaputt. Und wird jetzt von den Dorfverantwortlichen dazu gezwungen, die Shrine Maiden zu heiraten. Aber es gibt natürlich noch viele andere willige Mädchen in diesem Dorf.
Ja, okay. Muss vorsichtig sein bei Visual Novels, ne? Da kann eine Menge hinten dran stecken, kann aber auch nichts hinten dran stecken, ne? Mein Fate war auch ein EROG, ne? Das darf man nicht vergessen.
Dann haben wir Millennium Family. Ein Manga, der eine Anime-Adaption bekommen soll. Da haben wir bisher auch nur einen Teaser, der ein paar Szenen aus dem Manga inszeniert und uns am Ende ein Poster mit dem Staff zeigt.
Jo.
Ja, zumindest hat der ein ziemlich interessantes Setting, weil es um 7 Geschwister aus England geht, die alle unendlich lang leben und unsterblich sind. Deswegen zu Zielen natürlich von verschiedensten Organisationen und geheimen Organisationen und sonst irgendwie was geworden sind und sich deswegen alle getrennt und zurückgezogen haben und sich jetzt nach mehreren Millennia zum ersten Mal ein großes Family-Treffen machen wollen.
War da nicht letztens so ein Actionfilm mit Charlize Theron, der eine ähnliche Prämisse hatte?
Weiß ich nicht, sagt mir jetzt nichts.
Oder natürlich kannst du sagen, das ist Highlander. Ich meine, sie kommen aus England, ne?
Damit könntest du es vielleicht am ehesten noch einen Vergleich finden. Aber ja, finde ich, ist eine interessante Prämisse. Die Figuren sind alle auch etwas abgefahren designt und scheinen auch alle sehr unterschiedliche Leben gelebt zu haben. Unser Protagonist hat so ein I Love Family Hoodie an. Wir haben aber auch ein Mädel, die so ein bisschen wie so eine Hostess auch aussieht. Einer, der irgendwie beim Militär anscheinend ist. Einer, der irgendwie so ein Rockstar oder sowas ist.
Ja, ich meine, muss mal alles ausprobieren, wenn du sowieso ewig lebst.
Also, da bin ich schon durchaus interessiert dran. Und das wird umgesetzt bei einem Studio namens Partscraft. Die sind auch noch recht neu. Ist das eher der erste Anime, den sie als leitendes Studio produzieren und bisher bei ein paar Anime ausgeholfen haben, wie The 100 Girls, Girlfriends Who Really, 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 Really Love You.
Alles klar.
Unter der Regie von Masato Jinbo. Und das ist der hat ab der zweiten Staffel von Fate Collide das Fate Collide Franchise Regie geführt.
Oh ja, Fate Collide. Aber der macht nicht bei der neuesten irgendwas, ne? Das ist jemand anderes.
Nee, anscheinend nicht.
Okay.
Aber es gibt auch mehrere Regisseure für Fate Collide, muss man dazu sagen. Auch ab der dritten Staffel ist nochmal ein neuer dazugekommen.
Okay.
Das ist so ein Ding. Das wäre das. Wir haben auch noch zwei ein bisschen andere Dinge. Zum einen Bell. Mamoru Hosodas Bell bekommt ein Sequel, mehr oder weniger?
Okay.
Und zwar als Museumsausstellung.
Okay.
Als es wird genannt Animersive Life Bell.
Ja, okay.
Animersive Musical.
Nettes Werbewort.
Animersive ist auch lustig. Und ja, das ist so Animersive Life, ne, Doppelpunkt. Und dann ist es halt der Titel, also Der japanische Titel steht dann halt hier, aber der im Westen haben wir es halt einfach nur Belle genannt.
Mhm.
Und ja, das soll eben eine Musical-Show werden, die vom 20. Oktober bis 15. November im Museum of Narratives in Tokio laufen wird. Tja, aber auch einige höhere Namen hinten dran hat. Das soll so 5 Jahre nach dem Film spielen, wo die Protagonistin eine Nachfolgerin für ihren Avatar sucht. Wir haben Teddy Lloyd zum Beispiel als den Musical-Produzenten. Wir haben Mika Picasso, also den Namen haben wir jetzt in letzter Zeit öfters hier irgendwie im Podcast.
Okay.
Character Designer von jetzt halt Rebel Robotica, was er jetzt eine Anime bekommen soll. Aber halt auch Fire Emblem Engage. Und Nike Shimaguchi ist Character Designer von Game Kill Tube. Wo ich auch immer noch sehr drauf gespannt bin. Ist ja noch immer noch nicht draußen, der Film. Ja, als verschiedenste Director irgendwie und Leute, die irgendwie aus der Theaterszene kommen, aus der Stageplay-Szene, die das Ganze inszenieren.
Jo, eigentlich nett. Ich frage mich nur, warum ausgerechnet Belle? Bisher, glaube ich, hat es nichts extra gegeben zu den Filmen von Hosoda. Da gab es keine
kleine Werbung allerhöchstens mal.
Ja. Aber extra Folgen oder sonstigen Kram oder. Nee, gab's nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Also, ja. Ich meine, Belle bietet sich so ein bisschen an, wenn man sowas Digitales, so eine digitale Show irgendwie machen möchte, weil es ja selber in so einer digitalen Showwelt spielt.
Mhm.
Wenn man da irgendwie halt einen Musical so zu machen möchte. Ja, nette Sache. Und dann haben wir Parasite. Kommt noch mal wieder. Mit einer neuen Live-Action-Serie, die Netflix produziert und dort nächstes Jahr aufschlagen soll. Parasite Tamiya. Ja, erzählt die Geschichte von einer Nebenfigur von Parasite, nämlich Ryoko Tamiya, die ein Parasit ist, die sich eine Lehrerin geschnappt hat. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt, dass ich Parasite gesehen habe, so lange her, dass ich mich nicht an die Details davon auch selber erinnern kann.
Geht mir genauso. Ich weiß nicht wirklich, ob das, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwas zu tun hat. Der hat ja noch einen zweiten Manga gemacht namens Reverse, ne? Aber ob das damit was zu tun hat, keine Ahnung.
Ja, weil ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Es ist auf jeden Fall diese Lehrerin, die jetzt hier die Hauptfigur sein soll und eben als ihre Position als Lehrerin so langsam Menschen zu verstehen lernt. Und zu dem Entschluss kommt, dass Menschen und die Parasites koexistieren sollten.
Ha, ja.
Interessanterweise wird das von den Leuten inszeniert, die vorher Parasite The Grey gemacht haben, was ein koreanisches Spin-off gewesen ist zu Parasite, was dann halt in Korea stattfindet.
Ja.
Und die machen jetzt eben diese neue Serie Parasite Tamiya, aber dann mit japanischer Besetzung.
Ich finde das schon wild, ne? Als ich zum ersten Mal über Parasite den Manga gestolpert bin in den 90ern, dachte ich, das ist ein cooles Ding, aber da habe ich nichts mehr von gehört, bis 20 Jahre später eine Fernsehserie kam, ein Anime, und gleichzeitig kamen da noch Filme raus, ne? Und jetzt wieder 10 Jahre später oder so? Geht's auf einmal wieder los. Ist es jetzt eine Marke? Ist es jetzt ein großes Universum, das immer weitergeht?
Sieht so aus, ja. Also der Anime 2014 hat wirklich gekickstartet, dass das zu einem Franchise geworden ist.
Wahnsinn.
Dann Updates. Haben wir nicht viele, aber ein paar sind dabei. Unter anderem Vertex Force. Der neue Anime von dem Schaffer von Strike Witches und Vivitrid Operation, der ab Herbst im japanischen Fernsehen laufen wird. Da haben wir jetzt einen ersten Trailer, wo wir tatsächlich mal zu Gesicht bekommen, wie dieser Anime denn überhaupt aussieht. Und es ist ein Full-CGI-Anime, der bei SMDE produziert wird, also Shogakukan Music and Digital Entertainment, die ihr eigenes CGI-Studio haben und da halt an zahlreichen Anime in der Vergangenheit ausgeholfen haben mit. Ich finde, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, ehrlich gesagt.
Oh ja, ja, ja. Wir hatten ihn ja schon mal mit einem Video drin, aber das hat ganz wenig gezeigt, ne? Nur ganz kurz.
Ah, okay. Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, jetzt sieht man schon einiges mehr und ja, das ist sehr gutes 3D, besonders für die Figuren. Ja. Irgendwie funktionieren die.
Ich finde, es sind sehr gute Charakterdesigns auch. Also, die gefallen mir tatsächlich ganz gerne, vor allem die Military Lady und dann die Brillenlady.
Mhm.
Und ja, die haben auch coole Mech-Designs, also die können sich anscheinend irgendwie so verwandeln, so irgendwie in Mech so halb oder mehr so, die haben so einen Jojo-Stand-Mech, würde genau. Ich jetzt mal sagen.
Der wächst ihn aus den Rücken heraus, ne? Wie so ein Geist.
Also, ist auch ganz cool gemacht, so, was wir hier als Bösewicht auch im Trailer präsentiert bekommen, ist irgendwie so ein weirder Robo-Skelett gewesen.
Ja, mit riesen dicken Kopf. Also du hast deinen Mecha-Genie, mit dem du gegen irgendwelche Albträume aus Gurren Lagann kämpfst. Ja, okay, von mir aus.
Ja, sieht wirklich sehr cool aus. Es ist ein bisschen weird, wie die eigentliche Story, wir einen männlichen Protagonisten haben, den wir in dem Trailer einmal vom Rücken zu Gesicht bekommen.
Ja, das Mädel ist doch unsere Hauptfigur. Kann ich mir nichts erzählen? Oder ist der einfach nur die Jeans, wo man reinschlüpfen kann, da, und die anderen Mädels außenrum sind die Hauptattraktion?
Ich schätze mal, ja, weil es heißt auch in der Beschreibung, dass er eben nicht die Special-Fähigkeit von seinem Vater inherited hat, die eben aber seine Schwester.
Okay. Hat. Also ist es wieder so ein Sakura Wars-mäßiges Ding. Na, auch recht.
Ja, ab Herbst dann, wie gesagt, macht auf jeden Fall schon mal einen ganz coolen ersten Eindruck. Mir gefällt's. Dann haben wir Garena Free Fire. Ist ein Battle Royale aus Singapur, wo von einer ganzen Weile ein Anime zu angekündigt worden ist. Und jetzt haben wir den Titel Free Fire Daybreak. Und soll im Frühling 2027 rauskommen. Wird bei Studio Candybox animiert, die ja sich mittlerweile damit auskennt, zu Mobile Games Anime zu machen, unter anderem Blue Archive und Azure Lane. Unter der Regie von Ken Takashi. Und das ist auch jemand, der bei Fate Glide Regie geführt hat. Und ich glaube, in dem Fall war es dann derjenige, der ab der dritten Staffel dazugekommen ist. Genau.
Heieiei, ein Battle Royale-Anime. Da deckt man normalerweise was anderes drunter, ne? Sich, aber im Endeffekt ist es ja sehr ähnlich. Ne? Es ist auch nur ein Spiel, wo halt der Letzte, der lebt, gewinnt, ne?
Yes. Haben wir jetzt im Prinzip auch schon in Anime-Form dank diesem Gun Gale Online-Ding bekommen.
Jo.
Also, ja, hier sehen wir haben ein erstes Poster mit ein paar Character-Designs drauf, die jetzt auch nicht so interessant, ehrlich gesagt, aussehen.
Ja, halt grün, gelb, rot. Das sind die Figuren.
Also, ja, mal sehen, ob das dann letzten Endes irgendwas hergibt, wenn hoffentlich ein paar Action-Szenen.
Jo.
Konosuba meldet sich auch zurück. Da hatten wir ein Event zum 10-jährigen Jubiläum von Konosuba, der ersten Staffel. Ist auch schon wieder 10 Jahre her. Oh, okay. Mit der Ankündigung, dass die vierte Staffel nächstes Jahr kommen wird. Und wir haben wieder das Studio gewechselt.
Boah.
Dieses Mal sind wir bei Engi gelandet.
Reicht's einfach mal weiter, ne? Die Serie soll recht sein. Jeder darf sich mal dran versuchen. Ich bin mir auch sicher, dass jeder genug zu sagen hat über Isekais und sie ein bisschen, ne, verarschen möchte.
Ja. Ist nur ganz interessant, wie die Serie wirklich rumgereicht wird von Studio zu Studio. Angefangen bei Dean, dann bei Drive, dann bei GC Staff. Und jetzt sind wir eben bei Engi. Takumi Kanasaki ist als Chief Director auch wieder dabei. Der hat die ersten zwei Staffeln ja Regie geführt und ist dann eher in eine Hintergrundrolle getreten. Und diesmal als eigentlichen Regisseur haben wir jetzt neu Manabu Kurihara eben von Studio Engi und hat dort auch bereits The Detective is Already Dead Regie geführt. Ja, das Engi ist das, was mir hier ein bisschen Sorge macht mit ihren ganzen Produktionskatastrophen, die sie so haben. Hoffen wir mal, dass das bei Konosuba nicht so läuft.
Ja, Ich möchte gerne Konosuba irgendwann mal komplett noch mal nachholen am Stück. Und dann möchte ich nicht irgendwie zwischendurch hier so mir den Kopf an die Wand donnern, weil es in den Bach runtergeht. Da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, und dann haben wir noch Disneys Twisted Wonderland, The Animation, was sich zurückmeldet. Da war von Anfang an ja klar, dass es 3 Staffeln werden sollen, die alle auf Disney Plus landen. Die 1. Staffel kam im Oktober letzten Jahres. Und jetzt haben wir einen Termin für die 2. Staffel. Die wird dann ab Dezember auf Disney Plus aufschlagen. Und diesmal geht's um, ja, die Bösewichte aus Lion King in ihrer verschönten Anime-Boy-Version.
Das soll das sein. Okay, das konnte ich nicht erkennen. Sind es dann die Hyänen oder was?
Nee, also der in der Mitte, man sieht es ja im Hintergrund, ist Mufasa, glaube ich.
Das ist also, Mufasa? Okay. Ja. Okay, vom hier
die raus. Anderen beiden weiß ich nicht. Aber er in der Mitte soll Mufasa sein, bin ich mir ziemlich sicher.
Ziemlich kleine Öhrchen für einen Löwe.
Ja, ich frag mich wirklich, wie es umgesetzt wird. Ich könnte mir eigentlich diese 1. Staffel mal angucken, um zu sehen, was das ist.
Jo, ich weiß es auch nicht.
Dann haben wir noch ein paar News abseits vom Rest. Und da müssen wir auch leider mit einer sehr tragischen Todesmeldung anfangen. Denn der japanische Autor Keigo Higashino ist am 23. Juli an Grund von Krebs gestorben. 68 Jahre alt, ist auch gerade dabei eigentlich in Japan wieder mehr an Bekanntheit zu gewinnen durch zahlreiche Adaptionen, die aktuell herauskommen und auch noch herauskommen werden. Zum Beispiel Anfang des Jahres lief The Camphorwood Custodian, ein Anime-Film, der eines seiner Bücher adaptiert hat.
Das ist wirklich sehr schade. Besonders, weil der auch Erfolg hatte, ne? Ja. War nicht nur auf dem Filmfest in Annecy, der hat auch in japanischen Kinos gut abgeräumt. Okay, ja. Hier $800,000 umgerechnet in seinem ersten, ich dachte, oder nee, doch. Nee, es waren in seinen ersten drei Tagen. Es waren in seinen ersten 3 Tagen, okay, das ist ziemlich gut.
Ja, einige Bücher davon von ihm sind, meine ich, auch bei uns rausgekommen. Sowas wie The Miracles of Namiya General Store. Alles, was ich sogar der Monatsforscher bei euch irgendwann mal? Ich weiß jetzt die deutschen Titel nur nicht mehr davon.
Da kann ich kurz nachgucken.
und ja, eben stehen auch noch weitere Adaptionen von ihm, von seinen Werken an. So wird ab 4. September Swans and Bats starten und Anfang nächsten Jahres im Februar Satsuji no Mon. 2 Live-Action-Adaptionen von Büchern, die er geschrieben hat. Und eben in der Vergangenheit hat sehr vieles Adaptionen bekommen.
Da ist bei uns einiges in Deutschland. Ne? Der The Camphorwood Custodian ist auch da. Der Baum bei verborgenen Erinnerungen heißt das Buch bei uns auf Deutsch. Das andere heißt Kleine Wunder um Mitternacht. Und das mit den Mörder ist wahrscheinlich hier dieses Ich habe ihn getötet. Also ja, gibt's einiges. Wahnsinn.
Ja. Dann haben wir noch, ich habe es eben schon mal erwähnt, die San Diego Comic Con ist gewesen. Da ist halt eben unser neuer Gundam Anime vorgestellt worden. Aber auch, da wird natürlich immer die Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, die neuen Leute, die aufgenommen werden, vorgestellt. Dieses Mal unter den hinzugefügten die in diese Hall of Fame aufgenommen wurden, ist Akira Toriyama.
Das, ich habe mich gerade gewundert. Ich hatte gedacht, den hätten sie schon lange aufgenommen.
Scheinbar nicht. Er ist in Vergangenheit schon mal nominiert gewesen, aufgenommen zu werden in 2019, zusammen mit Naoki Urasawa, aber ist nicht ausgewählt worden. Und ist erst jetzt eben ausgewählt worden.
Okay. Schräg, aber ja. Muss sein. Ne? Kannst ihn nicht ignorieren. Kannst ihn nie ignorieren. Der wird für immer die Anime- und Manga-Welt beeinflussen.
Ja, ist eigentlich seltsam, dass sie ihn vorher nicht aufgenommen hatten. Ist auch so eine Sache, die durchs japanische Social Media geht. Das ist so ein bisschen, eigentlich fast schon verhöhnt wird mittlerweile die Eisner Comic Awards Hall of Fame.
Sie passieren zu selten. Es gibt zu viele gute Künstler und ihr seid zu langsam beim Aufnehmen. Eindeutig, oder?
Auch aufgenommen dieses Jahr, das wurde aber bereits im Vorhinein bekannt gegeben, wurde Gonagai.
Mhm.
Ja, und natürlich sind einige japanische Künstlerinnen dort auch schon vertreten, unter anderem Junji Ito letztes Jahr aufgenommen oder Rumiko Takahashi in 2018 aufgenommen.
Jo.
Dann, Marvel hat auch einiges angekündigt auf der San Diego Comic-Con. Unter anderem, das ist dann am gleichen Wochenende auch vom Mangaka selber bestätigt worden oder vielleicht zu früh sogar angekündigt worden. Ich weiß es nicht 100% in welcher Reihenfolge, wie was erschienen ist. Aber ja, Marvel hat eine Partnerschaft mit Kadokawa eingegangen.
Juhu.
Und das heißt, Kadokawa wird einige kommende Manga-Adaptionen von Marvel-IPs produzieren. Darunter haben wir den ersten Mangaka, der auf Social Media seine Designs gepostet hat, der, wo man Spider-Man und Daredevil und den Punisher sehen kann. Und das wird wohl noch im Laufe dieses Jahres rauskommen. Der Working Title ist Spider-Man of Shibuya. Und auch weitere 5 Volumes sind geplant an weiteren Manga-Adaptionen.
Ja, die haben sich Batman Ninja gesehen, Teil 1 und 2, und dachten sich, ja, das funktioniert. Sehr gut. Habt ihr euch an die richtige Idee gehalten?
Ja, die Designs sehen ganz cool aus. Gefallen mir auf jeden Fall. Ja, wir wissen auch schon, dass was zu Spider-Gwen auf jeden Fall rauskommen wird.
Hm.
Das Ganze passiert halt im gleichen Atemzug, wie Shueisha ihre Contract mit Walt Disney Japan auslaufen lassen. Denn am 30. September wird deren Partnerschaftsvertrag auslaufen. Was auch bedeuten wird, dass zahlreiche Manga, die Shueisha mit Marvel produziert hat, offline genommen und aus dem Verkauf genommen werden.
Ja,
wenn ihr
so
also
blöd.
Noch den aktuellen Deadpool-Manga, Deadpool Samurai, kaufen wollt, müsst ihr das vor September tun.
Meine Güte, sind wir die ganze Zeit, müssen wir hinterherrennen, sonst verschwindet. Das ist so blöd.
Yep. Und auch angekündigt, Webtoons. Will Marvel auch. Marvel will alles. Sie wollen überall sein. Alles gehört zu Marvel. Vergesst ja nicht, dass es Marvel gibt.
Ja.
Auch. Auch in eurer Webtoon-App, denn ja, mit also dem richtigen offiziellen, das Ding, was Webtoon heißt, Naver Webtoon, hat Marvel Comics eine Kollaboration eingegangen, dass zumindest 3 Titel bisher angekündigt worden sind. Die wären Tony's Girl, That Time Deadpool Fell into Webtoon and Found the Longest Title of All Time und X-Men Korea.
Also, es tut mir leid, wir sind Schlimmeres gewohnt, Deadpool.
Ja, der Titel ist noch kurz. Zu kurz, Deadpool.
Aber ja, ist ganz nett. Aber ich kann es verstehen, Marvel dreht jetzt nochmal auf. Sie haben ja auch diesen neuen Avenger für Ende des Jahres, ne, geplant.
Yep. Und dann werden jetzt Infinity Vision.
Ach Gott.
Aber ja, ich meine, es sind ein paar interessante Dinge dabei. Mit Tony's Girl haben wir eine Romanze von Tony Stark mit Meredith. Deadpool ist halt klassisch Deadpool. Und X-Men Korea dann halt einen Webtoon zu haben mit der offiziellen X-Men-Lizenz, der dann das Ganze aus einer koreanischen Perspektive sich auch angucken kann, ist auch interessant.
Jo. Könnte lustig sein.
Und eine letzte News. Laidback Camp und Mono werden eine Pause einlegen. Denn Afro hat über seine Editoren bekannt geben lassen, dass er, ehrlich gesagt, nicht in bester Verfassung unbedingt ist und der Stress, 2 Manga gleichzeitig zu serialisieren, zu groß geworden ist, weswegen jetzt erstmal beide auf Pause gehen.
Das ist natürlich schade, aber das kennen wir als Berufskrankheit, ne? Gott verdammt. Kann man irgendwie nichts daran ändern? So viele Mangaka, die sich einfach, kaputt schuften.
Ja, ich verstehe auch nicht unbedingt, warum er beide gleichzeitig macht. Er könnte auch eins davon beenden und das würde ihm jetzt, glaube ich, auch finanziell gar nicht so sehr schaden, weil beide sind ziemliche Hits in Japan.
Es ist halt so eine Sache mit Künstlern. Es kann gut sein, dass er das will, dass ihm das Spaß macht, dass ihn das erfüllt, ne? Und dass ihm Geld und Erfolg wurscht ist. Hauptsache, er kann an den Sachen basteln und hat seine Abwechslung. Aber halt, wenn der Körper nicht mitmacht, nee, kann schon nicht machen.
Ja, mal sehen, was letzten Endes weitergehen wird und welche Lösungen er dafür sich finden wird. Wir wünschen ihm natürlich das Beste.
Na, auf jeden Fall.
Und dann kommen wir zur Monatsvorschau. Da haben wir wieder einiges an Start. Wir fangen natürlich an mit den Anime. Und da müssen wir zwei Verschiebungen an erster Stelle nennen, die eigentlich schon mal rauskommen sollten. Und dann, nachdem ich sie in meiner Liste hatte, aber neu datiert worden sind. 20.08. kommt von KSM zwei Verschiebungen. Sword of the Demon Hunter und Witch Watch. Dann die eigentlichen Neustarts. Fangen an am 7.8. mit Campfire Cooking in Another World bei Crunchyroll. Mit der Kraft von Amazon kann sich unser geistigkeiter Protagonist mit allesamt mächtigen Kreaturen und Göttinnen anfreunden, indem er ihnen leckeres Essen bestellt und zubereitet.
Ja, ein lustiges Teil, auch wenn das eigentlich albern ist, ne?
Ja.
Mit der Kraft des großen Konzerns erobern wir die Fantasy-Welt.
Ja. Aber es ist trotzdem ein sehr, vor allem auch angenehmer Anime einfach. Auch bei Crunchyroll am 7. haben wir I Become a Villainess Who Goes Down in History. Sie mag es böse und als sie schlussendlich als Tochter eines richtig fiesen Bösewichts wiedergeboren wird, glaubt sie, ihr gehen alle Wünsche in Erfüllung. Doch irgendwie lösen all ihre bösen Taten nur Bewunderung in ihren Menschen aus, was sie stark irritiert.
Ja, da kenne ich ein paar solche Geschichten. Die sind immer lustig.
Am 7. haben wir ebenfalls, diesmal bei Peppermint, Girls Band Cry. Tois frecher und energiegeladener CGI-Anime über eine Truppe Mädchen, die zu einer Girl-Rock-Band werden.
Jo, eine geile Sache sind die Auftritte. Ich habe die Serie gesehen, aber die Auftritte schon ein paar Mal. Das ist Hammer.
Die hast du nicht gesehen?
Nee, ich muss sie noch nachholen. Ich habe die andere Serie gesehen, die andere Rock-Serie, die zu der Zeit lief. Oder was heißt Rock? Die andere Musikmädel-Serie.
A Girls Band Cry ist fantastisch. Ich habe auch noch, während ich dann die Liste vorbereitet habe und das dann gesehen habe, den Soundtrack nochmal angemacht und die Songs. Also ich hab schon fast vergessen, wie gut die waren. Weil es so viele Rock-Anime oder Girls Band-Rock-Anime so lasche Rockmusik dann haben. Aber hier geht's halt auch wirklich ab. Und man muss auch sagen, das ist für Toei ein riesiges Franchise geworden, Girls Band Cry. Die produzieren jetzt zwar nicht so viele Anime aktuell zu, es soll ja einen Sequel-Film irgendwann geben, aber als ich in Japan drüben gewesen bin, in Tower Records, war eine ganze Schrankwand voll, also eine sehr lange Schrankwand voll, nur mit Girls Band Cry Sachen. Und als ich auch im Toei Store in Ikebukuro gewesen bin, hat das eine genauso große Präsenz wie ein Digimon.
Okay, was? Ich habe jetzt schon gerade gedacht, ist da eine riesengroße Verkaufsvitrine, weil das sich nicht verkauft und es alles hängen bleibt? Aber nee, wenn es dann in einem anderen Laden genauso groß ist, dann verkauft es sich offensichtlich.
Am 20.08. geht's weiter mit KSM. Da haben wir einmal Robin Hood. Gesamtausgabe des Klassikers als 90er-Anime neu gedacht mit Regie unter dem späteren B-Train-Gründer Koichi Mashimo.
Meine Güte, das habe ich noch im Fernsehen gesehen. Ach du.
Auch wieder eine Villainess am 20. diesmal bei KSM. The Most Radical Last Boss Queen from Villainess to Savior. Mit 8 kann sich die Protagonistin plötzlich daran erinnern, eins Japanerin gewesen zu sein, die ein Otome spielte, was exakt ihr zukünftiges Leben darstellt. Und anstatt zur Villainess zu werden, wie es im Spiel passiert, will sie lieber Heldin werden.
Ach jo, die Otome ist ja geil.
Und dann haben wir noch 21.8. als letzten Termin angefangen mit As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World von Crunchyroll. Der Protagonist wird mit der Fähigkeit wiedergeboren, die Stats von anderen einsehen zu können. Damit baut er sich seine kleine Heldengruppe auf, während eine Revolution androht.
Das ist ganz nett, aber es hat sehr viel Pathos und Melodrama. Ist anstrengend.
Auch sehr viel Melodrama haben wir mit Bananafisch am 21.08. bei Peppermint. Neuinterpretation des Manga-Klassikers durch Studio MAPPA in New York treffen ein Amerikaner mit sehr, sehr schwerer Vergangenheit, der in der Unterwelt arbeitet, und ein japanischer Journalist aufeinander und untersuchen eine seltsame Droge, die sich langsam ausbreitet.
Juhu.
Und auch am 21. diesmal bei Leonine Togen Anki. Inmitten eines Krieges zweier Teufelsklans ist der Protagonist ein Kind mit Eltern auf beiden Seiten. Und als die Seite des Vaters dies herausfindet, bringt sie seinen Vater um. Jetzt schwört er Rache mit Hilfe der Fähigkeiten, der sein Blut in alle möglichen Waffen verwandeln kann.
Es wird blutig.
Yep. Dann Manga. Müssen wir auch wieder mit Verschiebungen anfangen. Ein paar davon sollten sogar schon vor einer ganzen Weile rauskommen. Wie Love Bullet soll jetzt am 10.8. bei Traverse erscheinen. Dann The Golden Forest soll jetzt am 12.8. bei Manhwa Kult erscheinen. Und am 18.8. haben wir My Love Story Ore Monogatari Remix bei Panini.
Jo, der Riesenpack, die Doppelbande, ne?
Dann eigentliche Neustarts, die wir hier noch nicht im Podcast hatten. Am 3.8. Drowning Sorrows in Raging Fire bei Bramble. Protagonist arbeitet in einer staatlichen Abteilung, dessen Aufgabe es ist, sich um paranormale Phänomene zu kümmern und diese geheim zu halten. Direkt an seinem ersten Tag beschwört jemand einen starken Dämon und der wird damit beauftragt, sich um diesen zu kümmern.
Naja, ob das besser ist, als deine Sorgen in Alkohol zu ertrinken? Ne? Also Dämonen und Feuer dazu benutzen, aber naja, okay.
Am 4.8. haben wir Owen Treuer bei Egmont Manga. Düstere Science-Fiction aus Deutschland, Fortsetzung zu Jovan Torre. Die offizielle Beschreibung gibt nicht mehr her, als da ist eine Protagonistin und die trifft auf Leute. Das ist hier wieder so ein Fall von einer Beschreibung, die nicht unbedingt heiß macht, muss ich ehrlich sagen. Also zumindest die Inhaltsbeschreibung, die uns Egmont Manga abliefert. Ich muss aber sagen, ich habe dann die Zeichnung gesehen. Ich habe kurz den Short gesehen, aus dem das alles entspringt, namens Owen Treuer Love Story, den der Zeichner Daniel Eichinger vor ein paar Jahren gemacht hat. Und das sieht alles sehr gut aus.
Ja, ist auch irgendwie so ein richtig dickes Ding. Über 300 Seiten, ne? Und ja. Sieht postapokalyptisch aus, ne?
Ja, sieht irgendwie postapokalyptisch aus, so wie es gezeichnet ist, erinnert es mich teilweise so ein bisschen an Nihei, aber ja, dann doch noch mit ein paar mehr klassischen Anime-Einflüssen im Character-Design. Also, sieht an sich cool aus.
Jo.
Dann am 6.8. haben wir The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash bei Splitter Manga. Kind hat den niedrigsten Magni-Rang, den man haben kann, und wird deswegen von seiner Familie verstoßen. Im Wald trifft es auf einen Schleim und zusammen ziehen sie los und sammeln Müll.
Ja, der Manga ist wirklich super schön gezeichnet. Der Anime war dazu auch ganz nett, aber ich empfehle den Manga, der ist entspannter.
Am 7. haben wir noch einen Neustart bei Kaze mit Tokyo Fears Rhapsody. Fünfjähriges Monster wird in unsere Welt geschickt, um uns zu terrorisieren, probiert aber einmal Eiscreme und wird auf einmal Fan von Süßigkeiten und Tokusatsu.
Ja, okay. Ne? Also unsere Kultur, die dreht sie alle um. Nice.
Die Macht der Eiscreme.
Ja.
Dann am 10. haben wir einen Neustart bei Ultraverse mit Mein Bodyguard mit Biss. Heißer Junge ohne Erinnerung wird irgendwie Bodyguard eines Mädchens mit reichem Vater.
Meine Güte.
Ich weiß nicht, also zuerst hätte ich halt gedacht, irgendwas mit Vampir. Steht jetzt zumindest nicht in der Beschreibung.
Nee, auch das Design, ne, ist halt wirklich ein Dutzend Shoujo. Kann ich nichts dazu sagen. Weiß ich nicht, was da los ist.
Am 12.8. haben wir zwei Neustarts beim Manga-Kult. Einmal Biomega Master Edition. Neuauflage von Niheis Klassiker, wo wir ihn gerade eben hatten, über einen Virus, der die Menschheit dahinrafft und der eine Mann auf Motorrad, der nach der einzigen resistenten Person der Welt sucht.
Ja, es ist typisch Nihei, ein bisschen wirr, aber das Motorrad ist sehr geil. Es ist ein sprechendes Motorrad. Es ist wie halt Knight Rider, aber Motorrad.
Okay. Und ebenfalls beim Manga-Kult Chi-chan. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen weirdes Ding. Prequel eines japanischen Horrorfilms, den man hierzulande nicht mal sehen kann. Gezeichnet von Ushimi, Mangaka von Inside Mari und Blumen des Bösen. Okay. Über ein verwahrlost wirkendes Mädchen und einen Jungen, der versucht, dieses Mädchen mit Hilfe ihrer Kindheitsfreundin zurück in die Gesellschaft zu integrieren.
Wild! Von Ushimi? Meine Güte.
Yes. Das Cover ist eigentlich auch ganz cool, so. Wo wir die verwahrloste Protagonistin sehen mit Käfern und Schere. Wie gesagt, ist halt ein Prequel zu einem Horror-Manga, den es bei uns gar nicht gibt. nicht Horror-Manga, Horrorfilm. Dann haben wir sehr viele Neustarts bei Tokyopop am 12. Angefangen mit You Are My Beta von der Mangaka von You Are My Alpha und You Are My Omega. Womit eigentlich alles gesagt ist.
Ja, ist jetzt fertig? Jetzt habt ihr keine Rollen mehr übrig.
Wir können auch ein paar hinzufügen. Griechisches Alphabet ist lang.
Gamma.
am 12. ebenfalls Chasing Speaker. Spicy Girls Love zwischen der aufmupfigen, aber intelligenten Gal und dem strengen Mädchen des Disziplinarkomitees.
Ah.
Yes. Ebenfalls Don't Be Too Gentle. Boys Love Smut, wo einer von beiden auf Schmerzen steht.
Okay.
Auch bei Togepop, Flower Girl and Dragonite. Um seinen Drachen zu retten, ist er in ein feindliches Gebiet gegangen und wird dort gefangen genommen. Ein Blumenmädchen geht stets an seiner Zelle vorbei und sie verlieben sich. Ich weiß nicht, wo genau seine Zelle ist, dass man da als Blumenmädchen so einfach vorbeigehen kann. Ich habe jetzt nicht in diesen Manga geschaut, aber anscheinend, weiß ich nicht, wird er irgendwie draußen gehalten oder so, oder?
Ja, du, hier, vergiss deinen Drachenbruder nicht, ja? Der geht vor.
Auch bei Togepop, Immortality and Punishment. Während der Protagonist bei seinem One-Night-Stand schlaff bleibt, greift die Zombie-Apokalypse um sich und er versucht nun im Hotel zu überleben. Vom edgy Mangaka von Magical Girl Side und Magical Girl of the End.
Jo, das Coole finde ich, dass die Cover für die ganzen, für 8 Bände schon feststehen. Und die sehen alle cool aus. Die sind alle in einer Primärfarbe gehalten.
Und das Gesicht ist immer so weggestrichen, so unkenntlich gemacht.
Ja, zensiert mit irgendwelchen Text. Ja, krass.
Also, ja, sieht an sich interessant aus. Ich kann mir halt vorstellen, dass es bei diesem Mangaka wieder ziemlich edgy wird. Auch bei Tokyopop am 12. Kaijin Fugeki, Kindle Spirits. Neues von Nogreto, dem Mangaka von Ergi. Ja. Übernatürliche Katastrophen ruinieren die Erde und die Menschheit kämpft aus einer Mixtur modernster Technologie verschmolzen mit altertümlichen Ritualen dagegen an.
Oh, also ich habe keine Ahnung, ob das wieder mal ein wirrer Unsinn wird, aber ich bin mir sicher, es ist gut gezeichnet, weil Ogurito.
Und zuletzt bei Togepop am 12. haben wir kleine Kinder, kolossale Krisen, verflixt die Milch. Eine putzig inszenierte Ansammlung all der Missgeschicke, denen kleine Kinder so passieren.
Meine Güte, das sieht aus, als wäre es aus den 50ern oder 60ern.
Es sieht sehr altmodisch aus, ja. Dann machen wir weiter mit Panini am 18. Da haben wir einmal Deep Blue. In einer Stadt, beherrscht von der Mafia, gibt es 2 Männer, die heimlich ineinander verliebt sind, die einen Service für jegliche Drecksarbeit anbieten.
Jo.
Ebenfalls am 18. haben wir Kiss Me Crying. Boys Love zwischen einem J-Pop-Idol, dessen Karriere so langsam den Bach runtergeht, und einem K-Pop-Idol, der als Legende gefeiert wird und die beiden von ihren Agenturen zu einem Duo gemacht werden.
Okay, ist jetzt J-Pop und K-Pop neuerdings Romeo und Julio? Julia? Julio.
ebenfalls bei Panini haben wir Lip Tint für die Liebe. Shoujo-Romanze zwischen Typ, der aufgrund seiner Attraktivität beinahe wie eine Gottheit an seiner Schule behandelt wird, wovon er selbst ziemlich genervt ist, und Protagonistin, die ihm hilft, Stalker abzuwimmeln.
Okay. Nice. Gut gezeichnet.
Und dann noch am 18. Tenchi Nanka Janai, Ich bin kein Engel. Klassiker von Ayasawa über ein Mädchen, das zusammen mit ihrem Schwarm im Schülerrat landet, aber er ist in eine andere verliebt.
Ah, ja.
Ja, und weil Carlsen erst wieder sehr spät released, nämlich ihre August-Releases auf den 1. September fallen, habe ich die jetzt hier mal schon mit aufgenommen. Ansonsten müsste ich dann nämlich in der September-Vorschau 2 große Carlsen-Verlag-Blöcke machen.
Ja, und wer weiß, ob die September-Vorschau auch vor dem 1. rauskommt.
Ja, also ist es ganz gut, dass wir es jetzt haben. Am 1.9., wir fangen an mit Hayabusa, haben wir Stars of Chaos. Chinesische Boys Love am königlichen Hofe, aber dieses Mal Steampunk.
Okay, es hört sich schon cool an. Und es ist irgendwie ein Hardcover 500-Seiten-Manga. Es ist schon mal, die Seiten von den Blättern sind bedruckt. Also die wollen einen schon hier locken mit Edelzeugs.
Ja. Dann Love Can't Be Scripted. Boys Love zwischen Mangaka und seinem Editor. Wir haben auch I First For You. Boys Love, wo einer von beiden gruselig obsessiv wird über den anderen.
Oh.
Und Hana Yukaba. Protagonist reist versehentlich durch die Zeit und landet vor einem alten Herrenhaus der Samurai-Ära, wo er sich in zum Hausherren hingezogen fühlt.
Ajo.
Ja. Und noch bei Carlsen selbst haben wir am 1.9. After Märchen. Jakob und Wilhelm sammeln die gebrochenen Träume von Märchenfiguren, deren Schicksal nach Ende ihres Märchens ihnen böse mitspielt.
Okay. Okay, nicht übel. Man kommt jetzt die ganzen deutschen Märchen und lernen alle, wie grausam wir doch sind.
Und auch am 1.9. haben wir dann Agatha Christie. Und dann gab es keines mehr. Eine Manga-Adaption von Agatha Christies gleichnamigen Klassiker.
Ah, lustig. Das könnte ich mir auch mal reinziehen.
Ja. Und damit wär's das gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga aus, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an Hardboard Films für das Sponsoren der Episode. Nicht vergessen, ganz ab 2. Oktober könnt ihr das euch kaufen. Tschüssi.
Ciao.